Liebe Zuhörer unseres Radios, wir gehen zurzeit das Exerzitienbüchlein von Ignatius von Loyola durch, dem Gründer des Jesuitenordens, genauer gesagt eigentlich den Anhang, in dem die Regeln zur Unterscheidung der Geister enthalten sind. Im Dienst an der Almosenverteilung sind folgende Regeln zu beachten. Die erste: Wenn ich an Verwandte oder Freunde oder an Personen, zu denen ich eine Zuneigung habe, Almosen zu verteilen habe, ist auf vier Dinge zu achten. Erstens muss die Liebe, die mich bewegt und das Almosen geben lässt, von oben absteigen, von der Liebe Gottes unseres Herrn. Dergestalt, dass ich zuerst in mir wahrnehme, wie die mehr oder weniger große Liebe, die ich zu solchen Personen verspüre, um Gottes Willen ist. Und dass aus dem Grund, aus welchem ich sie liebend vorziehe, Gott hervorstrahlt. Ein Kommentar dazu, und das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass es um des Herrn Willen geschieht. Im Lateinunterricht habe ich den Satz kennengelernt, do ut des, ich gebe, damit du gibst. Das heißt, ein Schenken kann durchaus aus Berechnung geschehen. Und ich habe das im Radio leider auch manchmal erfahren müssen, dass jemand etwas gibt, aber damit dann auch versucht, bestimmte Bedingungen zu verknüpfen. Das können wir natürlich nicht akzeptieren. Deshalb müssen die Spenden, und das steht an der Satzung, so ganz und gar frei sein. Aber vielleicht haben Sie das in Ihrem persönlichen Umfeld auch schon erlebt, wo Sie einfach spüren, die Intention des Schenkenden ist nicht sauber. Ich sage es jetzt einfach mal so direkt. Er gibt das nicht selbstlos, sondern er möchte damit etwas erreichen. Do ut des. Ich gebe, damit du etwas gibst. Es ist eigentlich ein Tauschgeschenk. Und bei solchen Geschenken haben wir dann verständlicherweise ein sehr eigenartiges Gefühl. Ein anderes Problem kann für uns darin bestehen, dass wir eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, uns beschenken zu lassen. Nein, wir wollen uns nicht schenken lassen. Wir geben dann wieder den Ausgleich. Wir bezahlen für alles. Wir wollen niemands Schuldner sein. Vielleicht ist das im tiefsten und im eigentlichsten dann auch unser Problem an Weihnachten, wo Gott seinen Sohn schenkt und ja, wo wir einfach das nur annehmen können. Da kann man nichts dagegen aufrechnen. Auch die besten Gebete, die größten Opfer nicht. Es ist einfach nur Geschenk. Also das ist die erste Regel. Das heißt es natürlich nicht, dass ich den Nächsten verachte. Ich sehe sozusagen nur Gott, dem ich das gebe. Sondern es geht darum, wieder einmal möchte man sagen, die Intention zu überprüfen. Ist das sauber? Mache ich um des Herrn willen? Oder gibt es irgendwelche Vorlieben von Personen, die ich eben bevorzuge, die mir zugetan sind und die ich deshalb vor den anderen heraushebe? Die zweite Regel. Ich will mir einen Menschen vorstellen, den ich nie gesehen noch gekannt habe und wünsche ihm alle Vollkommenheit in dem Amt und Stand, die er innehat. Und wie ich möchte, dass er in seiner Art der Austeilung die rechte Mitte halte, zur größeren Ehre Gottes unseres Herrn und zur größeren Vollkommenheit seiner Seele, so werde ich selber es tun, nicht mehr und nicht weniger, indem ich mich an die Regel und das Maß halte, das ich dem anderen wünsche und das ich für richtig erachte. Dass ich dem anderen wünsche und das ich für richtig erachte. Das ist die goldene Regel. Alles, was du willst, dass andere dir tun, das tut auch du ihnen. Oder negativ formuliert, was du nicht willst, dass man dir antut, das tu auch dem anderen nicht an. Dass ich dem anderen wünsche und dass ich für richtig erachte. Die dritte Regel nehme ich heute noch, bevor wir dann auf die vierte noch eingehen. Ich will, als wäre ich schon in der Todesstunde, die Form und das Maß erwägen, die ich dann im Dienst meiner Vermögensverwaltung eingehalten zu haben wünsche, und danach mich regelnd werde ich sie einhalten bei dem Vollzug meiner Almosenverteilung. Also das Examen, das in der Stunde des Todes abgelegt wird. Ich bin ziemlich sicher, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass keiner von Ihnen sein wird, der dann sagt, ach, da habe ich viel zu viel gegeben. Ich hätte eigentlich viel mehr das Vermögen, sei es materieller Art oder ideeller Art oder auch Geld oder Sachspenden, viel mehr zusammenhalten müssen. Wahrscheinlich wird jeder von Ihnen sagen, ach, hätte ich doch noch mehr von meinen Möglichkeiten zu geben, zu schenken, Gebrauch gemacht. Also man soll erwägen, wie es sein wird, wenn ich auf dem Sterbebett liege, wenn mir alles aus der Hand genommen wird, wenn ich alles, auch das Leben verliere, wie ich mir dann wünschte, dass ich mich zu Lebzeiten verhalten hätte. Ich möchte jetzt fast ein bisschen das so sarkastisch sagen. Das könnte man immer dann, wenn eine größere Spendenaufforderung an Sie ergeht, Ihnen vorlesen. Aber ich möchte das nicht instrumentalisieren. Etliche haben wir immer wieder gesagt, wenn Sie mir begegnet sind, Sie schätzen auch den Humor, den ich hier an den Tag lege. Also die, kann das so sagen, die Sterbebettprüfung. Die Sterbebettprüfung werden auch viele der heißen Themen, die jetzt mit Leidenschaft diskutiert werden, sicher nicht bestehen. Die ganzen Fragen um den Zölibat, um Gehorsam, Sexualmoral, um den Papst. Glauben Sie mir, diese Fragen werden Sie auf dem Sterbebett nicht quälen. Auch nicht, ob es irgendwelche Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Inquisition gegeben hat, sondern die einzige Frage, die Sie beschäftigen wird, wird sein, kann ich mit dem Leben, so wie ich es hier geführt habe, vor Gott bestehen? Habe ich die Gottes- und Nächstenliebe gelebt? Das wird die Sterbebettprüfung sein. Ignatius versetzt Sie hier immer wieder in diese Sterbebettprüfung. Und das kann sehr heilsam sein. Und vielleicht war das in früheren Zeiten manchmal etwas übertrieben oder einseitig, aber es hat schon auch irgendwie seinen Sinn gehabt, wenn das Memento Mori, gedenke, dass du stirbst, den Mönchen immer vor Augen stand. Und gut, das war vielleicht etwas drastisch, wie Sie es auch auf den Bildern des heiligen Hieronymus immer sehen, wenn ein Totenschädel da vor einem dasteht. Aber das hat einfach geholfen, dem Leben das rechte Maß zu geben im Anblick des Todes. Dass er immer bedenkt, du bist sterblich, und überleg, im Hinblick auf diese Sterblichkeit dein Leben so zu gestalten, so zu organisieren, dass es vor Gott einmal Bestand hat. Heute ist ja genau das Gegenteil der Fall. Wir verdrängen diese Wirklichkeit. Und wenn es dann soweit ist, dann bestehen wir auf den schönen Tod. Euthanasie heißt ja nichts anderes. Das Denken früherer Zeiten war hier anders. Liebe Zuhörer unseres Radios, wenn Sie das einfach jetzt ein bisschen so Revue passieren lassen, was ich Ihnen den Vorträgen hier gesagt habe im Angelus, dann werden Sie verstehen können, warum der Orden des heiligen Ignatius, der Jesuitenorden, so aufgeblüht ist. Weil an der Spitze eines Ordens ein Mann mit einem derart messerscharfen Verstand steht, der wirklich in der Lage ist, die Geister bei sich und bei anderen zu unterscheiden, dann kann dieser Orden eigentlich nur wachsen. Und vielleicht müsste es unser Gebet sein für die Verantwortlichen unserer Kirche, die Bischöfe, die Ordensgeneräle, auch die Priester vor Ort, sehr um diesen Geist der Unterscheidung, Discretio lateinisch genannt, zu beten, dass sie wirklich in der Lage sind, die Aufgaben, die ihnen übertragen sind, gut zu erfüllen. Also mich wundert es nicht, wenn je länger ich jetzt diese Regeln durchgehe, dass der Jesuitenorden so aufgeblüht ist, dass er auch viele Heilige in der Anfangszeit hat. Petrus Canisius, Peter Faber, all diese hervorragenden Leute, Franz Xaver, das waren ja leuchtende Kirche, die wurden geformt von Ignatius. Die haben dieses Charisma mitbekommen. Und wir brauchen das heute so dringend. Das hat auch ganz konkrete Folgen für die Kirche. Was ist unsere Aufgabe? Um was müssen wir uns zuerst kümmern? Macht es Sinn, dass wir so viel Kraft, so viel Energie in die Verwaltung hineinstecken? Wie können wir das anders organisieren? Wo ist hier der Anruf des Herrn? Und Sie verstehen, das geht bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Ignatius hat bei einer der Regeln, die ich vor einigen Tagen Ihnen vorstellte, gesagt, du musst schauen, wie der Anfang ist, ob der sauber ist, die Intention wirklich hingeordnet auf die Verherrlichung seiner Majestät, wie er es wörtlich sagt. Du musst schauen, dass die Mitte stimmt, also das Fortschreiten, dass das in dieser ursprünglichen Ausrichtung bleibt, und du musst am Schluss schauen, dass auch dann das Resultat stimmt. Das ist natürlich anstrengend, aber nur so kommt man wirklich vorwärts. Wenn man wirklich immer wieder überprüft, bin ich noch in der Spur, komme ich da weiter. Und Sie werden sehen, je mehr Sie das tun, je mehr Sie in diese Spiritualität hineinkommen, desto mehr wird es Ihnen zu einem Habitus, zu einer Gewohnheit. Und dann brauchen Sie nicht immer wieder so neu diese Prüfung anstellen, weil es Ihnen selbstverständlich wird. Also dieses Gebet um die Unterscheidung der Geister in dieser Schärfe, wie Ignatius es gehabt hat, ist schon sehr wichtig. Ich werde in den nächsten Tagen weiterhin diese Regeln Ihnen darstellen. Es heißt dann am Schluss, bei den letzten Abschnitten, ist die Überschrift die kirchliche Gesinnung. die unheimlich wichtig ist in der heutigen Zeit. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels segne, heile und behüte Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.